Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
Hallo Lena.
Ich bin immer noch belustigt. Denn
warum?
Du hast, ich glaube, mein Leben einfach besser gemacht. Zu, ich sag mal so, 110%.
Wie das denn?
Weil du so schön singen kannst. Ich weiß, es hat nichts mit Finanzen zu tun, wirklich gar nichts. Aber ich kann es der Welt nicht vorenthalten. Ich muss euch da draußen wirklich jetzt zeigen, was Ingo mir für eine Sprachnachricht gemacht hat.
Los geht's.
Lena, ich brauche deine Hilfe. Ich bin gerade in Paris und frage mich, von wem dieses Lied ist. Oh, Grégorien. Du weißt das doch bestimmt, oder?
Oh, Edith Piaf, auf jeden Fall. Ingo, ich habe mich weggeschmissen und nicht nur einmal. Ich habe diese Sprachnachricht allen Menschen gezeigt, die ich am Wochenende getroffen habe. Einfach nur.
Wie viele waren das?
Ja, auf jeden Fall 5, glaube ich. 5 Menschen habe ich sie gezeigt. Alle haben sich so weggeschmissen wie ich, aber ich glaube, ich war die belustigste von allen, weil ich einfach dachte so, okay, ich muss wirklich so lachen und ich bin dir dankbar. Ich bin dir dankbar, weil ich werde diese Sprachnachricht jetzt als Wecker verwenden. So, jeden Morgen aufwachen mit Grégorien. So hört sich wahrscheinlich Französisch an, wenn man kein Französisch kann, oder?
Ja, das ist definitiv richtig. Ja, schön, dass ich zu deiner Belustigung beigetragen habe. Ich werde dann häufiger nochmal nach Frankreich reisen und ich fand auch lustig, dass man, wenn man irgendwo nicht reinfahren darf, dass da Sauf steht.
Ja, das sind auch, das ist so witzig. Das habe ich so oft schon von Touristinnen gehört, dass das immer das Witzigste ist.
Hast du ja, Saufi gehört? Verstehe.
Okay, gut. Jetzt aber zum Ernst der Lage. Wir machen ein ETF-Update. Ihr wisst, wir haben eine ganze Reihe gemacht. Ich habe am Ende live in ETFs investiert und bin happy, ehrlich gesagt, dass ich das gemacht habe. Nach wie
Wo
vor.
Stehst du denn gerade, Lena?
Oh, sollen wir mal live gucken?
Ja.
Ich gucke ehrlich gesagt schon öfter rein, man soll ja nicht so oft reingucken, aber ich gucke schon rein. Ich habe übrigens zum ersten Mal richtig Plus mit Krypto gemacht, ne? Ich hatte ja 2000 investiert und habe jetzt 3000 Euro insgesamt.
Ui.
Das fand ich ganz cool. Bei den ETFs ist es vielleicht ein wenig weniger und nicht so krass hoch, aber definitiv, wenn ich jetzt mal gucke, bei Trade Republic bin ich ja auf maximal. Da habe ich insgesamt seit dem Beginn 4,78% plus gemacht und das sind in Euro 468,43 €.
Kann man nicht meckern.
Ne, kann man nicht meckern. Ich bin, wie gesagt, so zufrieden, dass ich heute lernen möchte, wie kann man für andere ETFs anlegen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, also ich habe Patenkinder oder wenn jemand sagt, hey, ich möchte für mein Enkelkind, für mein Kind investieren oder auch mal vielleicht für die Eltern, weil die das selber irgendwie nicht so spannend finden. Das fände ich irgendwie auch ganz gut. Meine Mama sagt mal so, nö, ich könnte schon investieren jetzt, aber mach du das doch für mich. Mach du das? Also, so.
Ja, ja, dann starten wir doch mal mit den Kindern oder Enkelkindern, Patenkindern, Neffen, wie auch immer. Da kommen ja auch häufiger mal Fragen dazu. Also die erste Grundfrage, die man sich stellen sollte, ist, mache ich das Depot auf meinen eigenen Namen auf? Oder mache ich das Depot auf den Namen des Kindes auf? Es gibt viele Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten. Fangen wir mal mit den Vorteilen an, wenn du es auf deinen Namen eröffnest.
Ja.
Natürlich hast du die ganze Zeit Kontrolle über das Depot. Ja, das heißt, du kannst einzahlen, wie du möchtest, kannst auch wieder auszahlen, weil es ja im Endeffekt dein Geld ist, weil es ja auf deinen Namen läuft.
Oder auch pausieren, wenn es finanziell nicht so gut laufen würde.
Genau, ja gut, das kannst du in beiden Fällen natürlich machen, aber stimmt. Du kannst wieder auf das Geld zugreifen, wenn du das Geld
Das also wäre richtig assi, aber so, Geld gespart für jemand anders und dann sagst du, ich brauch's doch.
Ja, aber es geht halt eben, wenn du es auf den Namen des Kindes machst, eben nicht mehr, weil dann darfst du es halt nur noch für den Zweck verwenden, dass es ihm was bringt oder ihr. Also das heißt, da kommst du nicht mehr dran, da hast du für dich jetzt weniger Flexibilität. Du kannst es dem Kind dann natürlich auch dann zuteilen, wann es ihm beliebt, ja, also mit 18, 21, wann auch immer. Und genau, das sind eigentlich die großen Vorteile, wenn man es auf seinen eigenen Namen macht. Genauso ist das natürlich für Eltern, dass man das Problem dann eben nicht hat. Was hinzukommt, und das ist gleichzeitig dann auch der Nachteil, wenn man es auf den Namen des Kindes macht, ist, dass es später nicht angerechnet werden kann auf BAföG zum Beispiel.
Stimmt, ja.
Also das kann durchaus berücksichtigt werden über einer gewissen Grenze hinaus, wenn du dort halt Gewinne erwirtschaftet hast, die du dann realisierst quasi mit einem Verkauf. Ja, wenn das Kind das dann mit, oder der Jugendliche dann oder halb Erwachsene dann schon mit 19, 18, 19, 20 verkauft.
Tatsächlich war das bei mir der Fall. Also meine Großeltern hatten was Geld für mich gespart und ich hätte BAföG beantragen können, es ging deshalb nicht. Ja, deswegen ist es ein sehr realistischer Fall gerade für mich.
Ja, schau mal. Oder? Und das sind dann halt eben Dinge, da kann man sich natürlich als Elternteil zusammen Gedanken machen oder auch natürlich als Pate oder Patentante, Patenonkel, wie auch immer. Ist es überhaupt realistisch, dass das Kind jemals BAföG beantragen könnte, ne? Kann man natürlich schon so ein bisschen auf der Familiensituation sich betrachten. Das ist das eine. Der zweite Nachteil ist natürlich der, dass man krankenversicherungspflichtig werden könnte. Das heißt, wenn du daraus regelmäßige Einnahmen erzielst, dann kann es sein, dass du aus der Familienversicherung rausfällst. Wenn du zum Beispiel sonst gesetzlich versichert bist, dann darf man sich ja als Studentin entscheiden, versichere ich mich privat oder gesetzlich? Und wenn du dich dann zum Beispiel entschieden hast, ja, ich bleibe, weil meine Eltern beide gesetzlich sind, in der gesetzlichen Krankenversicherung, bin über die mitversichert, dann kann es eben durchaus sein, dass du aus dieser Familienversicherung durch deine erhöhten Einnahmen, durch das Depot rausfällst.
Wenn man es rausnimmt, ne? Wenn man, also wenn man sozusagen das nehmen würde.
Genau.
Und dann muss
genau.
man das jedes Jahr angeben und dann könnte sein, dass die Krankenkasse. Genau. Okay, das ist ein sehr spannender Aspekt.
Genau, und das sind ja dann schon mindestens so 100, 140, 150 Euro im Monat. Also das müsste sich schon dick lohnen auf so einem Depot, damit man eben die Krankenversicherung dann da bezahlt. Ist natürlich nur der Fall, wenn du es rausnimmst innerhalb des Studiums. Wenn du es drin lässt, dann ist das nicht der Fall, dann hat es auch kein Problem. Dann würde es nur eventuell mit dem BAföG Probleme geben. Ja, andersrum ist das natürlich der große Vorteil, den ganzen Stress hast du halt nicht, wenn die Eltern es auf den Namen ihres Kindes machen, beziehungsweise wenn du es auf deinen Namen machst. So, wir bleiben mal bei den Nachteilen, wenn man es auf den Namen des Kindes macht und kommen am Ende zu dem großen Vorteil. Der große Nachteil ist noch natürlich, dass du, wenn du es auf den Namen des Kindes eröffnest, das Kind theoretisch mit 18 darüber verfügen kann.
Ja, so, Weltreise, würde ich unterstützen, ehrlich gesagt.
Ja, wie hast du denn dein Geld verwendet, als du es bekommen hast?
Also tatsächlich fürs Studium, weil ich in sehr teuren Städten studiert habe und damit die Miete zahlen konnte. Ja, und ich hatte einen guten anderen Deal. Ich habe mit meinem Patenonkel, als ich 9 war, den Deal gehabt, dass ich niemals rauchen werde, weil meine Mama und mein Papa haben beide geraucht und ich dachte, auf keinen Fall werde ich das tun. Und dann habe ich mit ihm gewettet, dass er mir 1.500 Euro gibt, wenn ich 18 werde und nicht bis dahin rauche. Ich durfte mal probieren, aber ich sollte nicht rauchen und ich hätte ihm 1.000 Euro geben müssen, sobald ich Geld verdiene.
Cooler Deal.
Ja. Und natürlich habe ich gewonnen. Ich habe 1.500 Euro eingesackt und bin erstmal nach Kanada, nach dem Abi.
Das ist doch kein schlechter Deal, ne?
Ja.
Ja, naja, auf jeden Fall sollte natürlich eine gewisse Mündigkeit vorhanden sein, wenn die Person auf das Geld zugreift. Aber im Endeffekt ist es dann so, dass man halt das Konto oder das Depot auf den Namen des Kindes eröffnet und insoweit das Kind dann natürlich davon weiß, hat es auch Zugriff darauf und darf es natürlich dann auch so verwenden, wie es das möchte.
Ja,
und das kann natürlich auch.
Aber dann ist es nur nochmal finanzpsychologisch gesehen, könnte ich mir vorstellen, dass das so ähnlich ist wie mit so Erben generell. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt für jemanden Geld angelegt, das damit ja auch, dann haftet ja auch wieder was dran. Und gerade wenn zum Beispiel Eltern oder Paten sagen, nein, das ist nur für deine Ausbildung, dass vielleicht da auch die Chance besteht, dass wirklich das Geld da rein fließt und nicht in wilde Lego-Sachen.
Ja, mit 18 mit Lego, spannend auf jeden Fall. Ja, aber das ist durchaus richtig. Und ich glaube, was dazugehört, ist, dass man sein Kind daran führen sollte. Ja, das heißt, ich habe schon mal ab und zu die Anfragen bekommen, ob so ein ETF-Kurs von uns nicht sich auch für 14-, 15-, 16-Jährige eignen würde. Und meine Antwort ist ganz klar ja. Und wenn man so ein Depot gerade auf den Namen einer anderen Person aufmacht, oder es kann ja auch sein, dass du es auf deinen Namen aufmachst und dann einfach sagst, pass auf, ich schenke dir jetzt einen gewissen Anteil an meinen ETFs, also Anteile, du kaufst ja Anteile und ich schenke dir halt ein paar davon, übertrag dir die, geht ja auch. Aber ich sollte nicht einer Person oder einem Kind oder einem Jugendlichen einfach das so vor die Füße werfen, so symbolisch und sagen, hey, hier hast du was, sei doch glücklich darüber und jetzt mach was damit. Das ist so, als wenn man jemand sagt, fang an zu laufen, aber du hast ihm noch nie beigebracht, wie man laufen kann. Mhm. Und wenn dann das jemand nicht aus Eigenenergie und Eigenanreiz getan hat, dann wird es halt am Anfang relativ schwierig. Und wie du schon richtig sagst, da können natürlich auch Dinge mitkommen, Glaubenssätze, Gefühle, Emotionen zu der Person, je nachdem vielleicht auch welchen Umfang man da auch tatsächlich bekommt. Es kann ja auch belastend sein, eine Verantwortung sein, für jemanden damit auch richtig umzugehen. Also das sollte schon in einer optimalen Welt gut vorbereitet sein und nicht einfach stumpf übergeben werden mit 18.
Hm. Und nur jetzt, um das persönlich nochmal von mir reinzubringen, für mich war das schon so, dass das Geld, was ich dann hatte von meinen Großeltern für das Studium, dass ich das so streng behandelt habe, dass ich mir gar nichts anderes davon gönnen konnte. Also ich war so richtig darauf bedacht, dass ich gar keinen Unsinn damit mache, sondern nur das in dem Sinne meiner Großeltern anzuwenden. Und das hat, glaube ich, schon auch viel so mit meinem Verständnis von Geld gemacht, weil ich lange Zeit irgendwie befangener, glaube ich, auch war mit Geld und nicht so, also ich musste lernen, dass ich sagen konnte, hey, ich will jetzt ins Kino oder ich will mir den Pulli kaufen und dann mache ich das. Und natürlich ist es jetzt einfacher, weil es mein eigen verdientes Geld ist. Und trotzdem muss ich das in einem Studium für mich nochmal irgendwie Schritt für Schritt entlernen, dass Geld nicht immer nur für ganz, ganz seriöse Zwecke ausgegeben werden muss.
Ja, ich glaube, was auch geholfen hätte und als Learning für andere ist, glaube ich, das Geld, was man geschenkt bekommen hat, zu seinem eigenen zu machen. Denn wie du es ja gerade gesagt hast, ist es ja was anderes, wenn ich mein eigenes Geld verdient habe und es ausgebe, dann hat man es vielleicht ein bisschen laissez-faire ausgegeben als das fremde Geld. Aber in dem Moment war es ja eigentlich dein eigenes Geld. Nur da haben halt noch so Dinge dran gehaftet, wo man sagte, nee, das kann ich meinen Großeltern nicht antun. Das war bestimmt nicht deren Wille, dass ich das dafür ausgebe. Mhm. Aber wahrscheinlich hat man sie auch nie gefragt. Ja. Will man ja auch nicht in dem Moment. Und kann man vielleicht auch nicht immer, je nach Situation. Und ich glaube, die Lösung wäre gewesen, das Geld zu seinem eigenen Geld zu machen und zu schauen, was denke ich denn, welche Glaubenssätze und welche anderen Punkte damit transportiert worden wären, was die ich mir vorstelle, und kann ich das für mich auflösen und annehmen.
Aber das habe ich irgendwann auch gemacht. Also es war einfach nur, dieser Prozess war irgendwie langwierig. Und dadurch lernt man ja, wie wir wissen im Podcast, sehr viel über sich selbst. Mhm. Und ich glaube, das war schon ein ganz gutes Learning für mich, so innerhalb des ganzen Studiums. Und muss auch dazu sagen, ich will jetzt nicht meine Großeltern in ein zu seriöses Licht rücken. Ich habe von ihnen, und das kriege ich ab und zu immer noch heute, dieses Just-for-Fun-Geld. Wirklich, das steht auf meinem Konto. Ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Just-for-Fun auf dem Kontoauszug. Und geil, dann irgendwie so 100 Euro vor dem Studium waren es auch mal ein bisschen mehr irgendwie. Wo dann gesagt wurde, hey, mach damit, was du willst. Also das war so für die so voll. Aber ich glaube, das ist auch interessant, dass die beiden das eher so sehen, das ist jetzt so Spaßgeld und das ist ernstes Geld. So.
Und dann bist du in eine Karaoke-Bar gegangen und hast die Ringe gesungen.
Ja, ich wünschte, ich hätte damals die Lyrics schon gekannt. Aber ja. Okay, kommen wir weiter zu den Nachteilen.
Genau. Also das ist im Endeffekt auch ein Nachteil, dass man als Kind dann halt darauf zugreifen kann. Zumindest könnte man es so sehen. Sprich, die Nachteile, wenn man es auf, oder die Vorteile für ein eigen eröffnetes Depot, beziehungsweise Nachteile für ein auf den Namen des Kindes eröffnetes Depot, sind halt eben nochmal zusammengefasst. Das Kind kann darauf zugreifen, wenn es soweit ist. Es könnte bei BAföG berücksichtigt werden und das Thema Krankenversicherung. Das sind so die drei großen Punkte. Mhm. Und dagegen gibt es halt eben einen großen Vorteil für, ich eröffne es auf den Namen des Kindes und dementsprechend gegen, ich mache es auf meinen eigenen Namen. Denn Kinder haben den großen Vorteil, dass sie den sogenannten Grundsteuerfreibetrag nicht ausnutzen. Also, das bedeutet, jeder von uns, der in Deutschland lebt und arbeitet oder halt auch nicht, hat einen Grundsteuerfreibetrag von, ich glaube, aktuell irgendwie 9.200, 300, 400, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das heißt, bis zu diesem Punkt, sagen wir mal 10.000 Euro, muss ich keine Steuern zahlen, wenn ich Geld verdiene. Und ein Kind mit 3, 4, 5, 8, 9 Jahren verdient natürlich erstmal kein Geld. Außer vielleicht das Taschengeld oder wenn man irgendwo mal was hilft, dann ist das natürlich schwarz. Ja, natürlich auch nicht ganz richtig theoretisch, aber hey, ne? Wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst. Naja, und auf jeden Fall nutzt der Nachwuchs dann halt den Grundsteuerfreibetrag nicht aus und man kann dann eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung einreichen bei der Depotbank, dass man also nicht steuerlich...
Wie heißt das Wort? Nichtveranlagungs?
Genau.
Und dann?
Bescheinigung.
Bescheinigung. Hier, alle nochmal hinter die Ohren geschrieben.
Genau, einfach googeln, Nichtveranlagungsbescheinigung und dann mit dem jeweiligen Broker sprechen. Das kann man halt einreichen und dann wird das Kind quasi nicht steuerlich veranlagt. Das bedeutet im Endeffekt, dass man sowohl die 801 Euro hat als Steuerfreibetrag, die ja jeder Mensch hat, auch ein Kind schon, mit dem es, also mit dem mit der Geburt bekommt es seine Steueridentifikationsnummer und dann hat es auch diesen Steuerfreibetrag von 801 Euro. Und man hat eben diesen Grundsteuerfreibetrag. Und wenn man sich das mal aufführt, hätte quasi ein Kind von 0 bis, ja, ist quasi nicht wirklich Einkommen erzielt, sagen wir mal sogar auch vor vielleicht dem 450-Euro-Job, über 10.000 Euro pro Jahr steuerfrei. Und das ist natürlich ganz nett. Wenn man sich überlegt, kam durchaus in meinen Beratungen auch schon häufiger vor, dass jemand einen zum Beispiel als Startgeld 25.000 Euro aufs Depot packt oder auch monatliche Sparpläne von 150, 200 Euro macht, da kommen ja über 18 Jahre auch 36.000 Euro Einzahlungen zusammen. Und wenn ich jetzt so einen Zeitraum habe von 15, 16, 17, 18 Jahren oder 20 Jahren vielleicht, dann kann sich mein Kapital durchaus, wenn ich so früh starte, schon mal verdoppeln oder sogar verdreifachen. Sprich mal, um in dem Beispiel zu sprechen, wenn von aus 25.000 Euro 75.000 Euro werden würden, was natürlich klasse wäre für den Nachwuchs, dann hätte man 50.000 Euro Gewinne gemacht. Und wenn man das dann zum Beispiel mit 18 verkaufen würde, dann müsste man das ja mit 25% versteuern. Wir berücksichtigen jetzt mal nicht die 801 Euro, wir gehen mal davon aus, man müsste voll Steuern zahlen, dann wären das bei 50.000 Euro, 25%, also 10.000 Euro Steuern, die ich zahlen würde. Jetzt könnte ich hingehen und vorher die Gewinne aber schon steuerfrei machen. Weil ich habe jetzt 10.000 pro Jahr steuerfrei. Das heißt, ich könnte über diese gesamte Laufzeit hingehen und immer wieder, wenn Gewinne anfallen, 1.000, 2.000, 3.000 Euro verkaufen. Also die Gewinne, die ich angehäuft habe, ich verkaufe und kaufe sofort wieder neu. Ja, also in deinem Beispiel, wenn du jetzt ein Depot hast und du siehst, hey, ich habe da jetzt 500 Euro Gewinn und ich will das im Rahmen meiner 801 Euro ausnutzen, dann verkaufst du deine Anteile in dem Moment, in deinem Beispiel jetzt gerade komplett, und kaufst sofort wieder neu. Just in dem Moment. Die Kosten sind 1 Euro für den Verkauf bei einem ETF und also jetzt und bei Trade Republic und 1 Euro für den Verkauf.
Da musst du immer Händchen halten bei mir, ne? Es wird anstrengend für dich, wenn ich das immer machen muss.
Da gibt es, by the way, dann halt eben einen Kurs zu, wo wir das auch für Erwachsene dementsprechend ausgerechnet haben.
Ohne Händchen halten.
ETF-Depot-Managerin, also da halte ich dann als Experte Händchen. wo man das aber auch lernt, wo man eine Excel-Tabelle dabei hat und das würde theoretisch auch für Kinder gehen. Wir werden noch demnächst so einen Kurs auch für Kinder machen, für kleines Geld, für 49 Euro, wo sich dann auch Paten, Tanten, Onkels, Oma, Opas, wie auch immer ausrechnen können oder auch Eltern ausrechnen können, wie kann ich das auch für mein Kind machen? Lange Rede, kurzer Sinn.
Aber wir werden auch im Podcast nochmal darüber sprechen, grundsätzlich, wie wir das Rebalancing und so weiter machen, ne?
Genau, das können wir dann nochmal in der nächsten Folge zum ETF-Update machen. Aber diese Steueroptimierung führt im Endeffekt dazu, dass ich eben nicht auf 50.000 Euro Gewinne hocke und die dann einmalig veräußere und dadurch 10.000 Euro Steuern zahle, sondern dass ich das so clever anstellen kann, dass ich gar keine Steuern zahle. Und das sind natürlich dann im Endeffekt 75.000 stehender brutto erstmal auf der Uhr mit 18, dann zahle ich aber 10.000 Euro Steuern und es bleiben nur noch 65 übrig zu. Ich habe das Ganze schön steueroptimiert gemacht und auf den Namen des Kindes laufen lassen. Und dann stehen da am Ende halt 75.000 statt 65.000, weil ich eben nicht 10.000 Euro Steuern gezahlt habe.
Ich bin jetzt nicht grundsätzlich immer gegen Steuern, muss ich sagen. Es hat ja auch seinen Vorteil, dass man Steuern für das Gemeinwohl zahlt. Aber trotzdem spannend. Mir scheint es sehr anstrengend zu sein. Aber wenn du sagst, das lohnt sich so krass, dann muss ich mich
das
damit
Das muss ja jeder selbst überlegen, ob man das machen möchte. Ne? Also ob man
zu
den Aufwand
faul,
haben will.
Zu faul, erzielt das einen Euro mehr, ne? Das ist halt die Frage.
Genau, genau. Ja. Und für den Nachwuchs, das ist das eine. Also man muss es ja auch nicht jedes Jahr machen mit den Verkäufen oder nur einmal im Jahr machen. Ne? Das geht ja alles. Sicherlich noch ein Nachteil, der damit halt auch verbunden ist, ist, wenn du jetzt zum Beispiel für ein Patenkind Geld anlegen möchtest, dann müssen halt die beiden Elternteile unterschreiben. Ja, das heißt, wenn die einen gemeinsamen Namen haben, ist das auch noch einfacher. Wenn sie schon getrennte Namen haben, dann muss man nochmal eine Heiratsurkunde dazu packen. Hat man vielleicht auch getrennt lebende Eltern? Will man überhaupt, dass der Partner es mitbekommt? Ist natürlich eine andere Frage. Aber ne, also das kann ja durchaus auch Probleme hervorrufen, dass beide unterschreiben müssen. Und man will das auch gar nicht. Muss man sich auch überlegen.
Okay, aber das heißt, wenn man mit der Methode, über die wir auch nochmal ausführlicher reden werden, weil ich es gerade nicht so schnell verstanden habe, wie ich das alles verkaufe und wieder einsetze, das ist schon die einzige Möglichkeit, das eigentlich so zu machen, weil sonst war in meinem Kopf schon die Problematik aufgeploppt, dass ich dann zum Beispiel für mein Patenkind ein Depot habe und mein eigenes und dann hat man so viele Sachen, Gewinne, die man versteuern muss, dass man am Ende richtig blöd dasteht, oder? Also das heißt, wenn man wirklich Depots hat auf andere Namen auch noch, dann muss man eigentlich diese steueroptimierte Sache
Sollte man
machen.
Tun. Sollte man tun. Es ist natürlich immer eine Frage, wie viel drin ist. Ne? Wenn halt nur bis zu 10.000 Euro Gewinne sich da angehäuft haben, reicht es ja auch am Ende, wenn du es am Ende einmal verkaufst. Ne? Also es ist ja immer, man muss ja immer schauen, wie viel Steuerfreibetrag und Grundsteuerfreibetrag habe ich pro Jahr. So. Und wenn es nicht über die 10.000 Euro kommt, dann kann ich ja auch am Ende einmal verkaufen. Und habe das alles steuerfrei, dann muss ich mich auch davor nicht wirklich drum kümmern. Aber je mehr Kohle ich da halt einzahle, desto aktiver muss ich halt dabei sein, wenn ich die Steuern sparen will. Wenn nicht, dann zahle ich genauso
Steuern.
Ich hab's ja jetzt
mit meinen Kryptowährungen, sage ich mal.
Genau, aber dann hätte man sich den ganzen Aufwand nicht machen müssen. Ne? Ja, dann hätte man es auch auf den eigenen Namen machen
können. Ich lerne es mit dir, Ingo, auf jeden Fall. Ich bin dabei, ich werde nicht faul sein. Das hört jetzt auf mit dem faul sein.
Genau, und neben dem Eröffnen, dann sind wir eigentlich schon beim ganz guten Punkt, Depoteröffnung, ja, also es müssen eben beide Elternteile unterschreiben. Und dann ist eben die Frage, wo? Und wenn man es auf den Namen, also wenn man es auf seinen Namen macht, dann kannst du es überall eröffnen, ne? Dann, Trade Republic, Scalable, hier unbezahlte Werbung an der Stelle. Aber du bist ja auch bei Trade Republic, Scalable hat man ja auch schon. Das geht für Kinderdepots nicht, zumindest Stand heute nicht. Sprich, man muss sich einen Broker suchen, der im besten Fall Sparpläne umsonst anbietet, aber auch minderjährigen Depots zulässt. Mhm. Und das sind zum Beispiel gerade ING, und Flatex explizit, auch da natürlich unbezahlte Werbung. Da kann man aber eben umsonst sparen, zumindest in Deutschland, also Sparpläne gestalten und Kinderdepots eröffnen. Sprich, man hätte also, wenn man sagt, ich will 25 Euro oder ich will 100 Euro im Monat machen, könnte man das ganz umsonst fürs Kind machen, ohne irgendwelche extra Gebühren und auf den Namen des Kindes laufen lassen. Wenn man es, wie gesagt, auf seinen eigenen Namen macht, dann würde ich Trade Republic oder Scalable nehmen.
Weißt du, was ich nur schwierig finde, wenn ich es auf meinem eigenen Namen lasse, dass ich dann vielleicht verunsichert bin, welche nochmal meine ETFs waren für meine Altersvorsorge und welche die für das Kind.
Deswegen sollte man auf jeden Fall, wenn man es für sich macht, auf ein extra Depot machen. Ja, das auf jeden Fall, denn ansonsten kommt man da tatsächlich durcheinander. Manche regeln das auch so, dass man ein extra also, dass man extra ETFs kauft, also dass man zum Beispiel einen zweiten MSCI World sich kauft, der minimal abweicht und dann hat man das so getrennt in der Position. Aber in der Regel würde ich wahrscheinlich, weil man sich ja auch schon mal auf eine gute ETF-Auswahl festgelegt hat, würde ich dann tendenziell eher ein zweites Depot eröffnen.
Ein zweites Depot bei einem anderen Broker auch?
Oder beim gleichen, geht ja je nach Broker, wenn er das erlaubt.
Ah, okay, das heißt, ich könnte das jetzt machen. Ich könnte jetzt ein zweites Depot hier öffnen.
Ich denke, ja. Aha. Das sollte funktionieren. Und dann ist natürlich auch mal eine Strategiefrage. Ne? Das ist ja so der nächste Punkt. Welche Strategie wähle ich? Also mal unabhängig, ob jetzt nachhaltig oder nicht. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ist natürlich die Frage des Risikos. Und auch da kann man das ja so ein bisschen auch bei unserem ETFs für Anfängerinnenkurs ausrechnen. Was ist da eigentlich das Richtige? Und bei Kindern ist das ja recht ähnlich, ne? Also ich habe häufig einen langen Anlagezeitraum. Also wenn ich jemanden, ein Kind habe, was 5 Jahre alt ist, bis 18 habe ich noch 13 Jahre. Das ist natürlich schön lang. Nichtsdestotrotz muss man sich halt die Frage stellen, sind 100% Aktien, MSCI World, Emerging Markets, also Aktien-ETFs da das Richtige an der Stelle? Auch da kann man Mischung machen und je näher das Kind halt an den Auszahlungszeitpunkt rückt oder schon ist und man dann noch starten will, desto mehr sollte man sich halt darüber Gedanken machen, ob wirklich nur Vollgas nach vorne, Aktien, ETFs, MSCI World, Emerging Markets dann wirklich das Richtige ist. Mhm. Aber da kann man sicher unsere ETF-Folgen nochmal anhören, wie wir das angegangen sind, weil da kann man das ja genauso machen, wie du es auch gemacht hast.
Definitiv. Also Folgen 20 bis 30 waren unsere ETF-Folgen. Also aus Faulheitsgründen, wenn ich darauf nochmal zu sprechen komme, dann würde ich schon einfach meine eigene Struktur nochmal wiederholen. Aber wenn man wirklich sagt, okay, ich würde jetzt zum Beispiel für meine Mutter das anlegen und die möchte zum Beispiel früher an ihr Geld, weil sie zum Beispiel, weiß ich nicht, mit 65 in das Geld möchte, dann könnte ich vielleicht gucken, okay, ich gehe mal ein bisschen mit dem Risiko runter zum Beispiel.
Genau.
Oder Vollgas, um nochmal alles rauszuholen.
Geht auch. Ist immer die Frage, wann sie darauf zugreifen will. Kann ja auch sein, dass Eltern sagen, hey, ich brauche das gar nicht für meine Rente, sondern es ist einfach nur Erbe und es soll trotzdem noch für mich arbeiten, ne? Anstatt irgendwo auf dem Konto rumzuliegen und mit Minuszinsen beziehungsweise Negativzinsen heißt das ja meistens oder Strafzinsen ist das gleiche. Inflation, ne? Gerade aktuell 4%. Ist natürlich tödlich, das auf seinem Konto liegen zu lassen, zumindest fürs Geld. Und ja, dementsprechend, aber ist es sonst vom Prozess her genau das gleiche wie bei Kindern, dass du es dann auch halt eben für deine Mutter machen kannst? Da macht es nur Sinn, auf den Namen der Mutter das zu machen. Auf deinen eigenen Namen macht das relativ wenig Sinn. Da, wenn du selbst Geld einzahlen würdest, auf ihren Namen, oder also wenn du ein Depot aufmachst für sie, und Geld einzahlst und das irgendwann ihr sein soll, dann ist das ja eine Schenkung und du kannst nach oben hin nur bis 40.000 Euro schenken. Das heißt, ab da würde man dann halt Erbschaftssteuer oder Schenkungssteuer zahlen. Und
aber könnte man das nicht so gewitzt machen, so, okay, also sagen wir jetzt so, meine Mutter will sich damit nicht beschäftigen, sie, keine Ahnung, gibt mir 300 Euro im Monat, überweist mir das, ich mache ein neues Depot auf, investiere das einfach und dann so in 10 Jahren behalte ich das Depot einfach, damit es weiterläuft, aber nehme von meinem Konto einfach Geld weg und überweise ihr monatlich was. Ist das jetzt nicht so gut?
Überweisen würde ich es dann nicht. Okay. Das ist natürlich sehr Steuervermeidung. Ich hoffe, keiner hört vom Finanzamt zu.
Das war nur eine theoretische Überlegung.
Die theoretische Überlegung wäre, ob du nicht lieber zum Bankautomaten dann gehst und das Geld Cash abholst.
Ganz hypothetisch.
Ja, weil ansonsten ist es halt eine Schenkung. Das heißt, deine Mutter kann dir ja bis 400.000 Euro schenken. Es ist ja gar kein Problem, wenn die dir jetzt 300 Euro überweisen würde und das innerhalb der nächsten 10 Jahre machen würde, dann kommt, also du hast diese 400.000 Euro alle 10 Jahre, die du verschenken kannst quasi. Ja? Und dann hast du nochmal neue 400.000 und 300 sind im Jahr 3.600 mal 10, also 36.000 Euro, die sie dir da schenkt, das ist vollkommen okay. So, jetzt sind aus den 36.000 Euro durch Einzahlung 50.000 geworden und du sagst, Mama, hey, ich gebe dir das jetzt wieder.
Ja.
Dann zahlst du natürlich eben Schenkungssteuer an deine Mutter. Ne? Das heißt, so rum wird es nicht funktionieren.
Aber wenn ich es nur zwischendurch rausnehme, also wenn ich ein bisschen immer rausnehme monatlich?
Auch da zählen halt die 10 Jahre. Ne? 10 Jahre, 40.000 Euro.
Das ist stressig, aber ich hoffe, jetzt werde ich nicht kontrolliert. Das konnte meiner Mutter, nachdem ich solche Sachen gesagt habe. Es läuft nichts Krummes hier. Es ist nur Wissen, was ich mir gerade aneigne.
Alle, die vom Finanzamt zuhören, Lena wird es anders machen, denn sie überzeugt ihre Mutter davon, dass sie selbst ein Depot aufmacht. Und das kannst du natürlich schon anleiten. Ne? Ich habe das bei meinen Eltern auch gemacht. Ich habe denen auch ein Depot aufgemacht. Das heißt, ich habe alle Unterlagen von denen besorgt. Und habe dann gesagt, hey, geh jetzt bitte zur Post, identifiziere dich. Ich habe alles sonst vorbereitet für dich, weil das muss man ja im Endeffekt machen. Ja, die Person muss sich ja identifizieren bei der Kontoeröffnung. Und das kannst du ja schlecht per Video machen. Dann würde ich dann in so einem Fall vielleicht Postident vorschlagen, gerade bei älteren Leuten, die sich auch mit Video-Identifikation vielleicht nicht so wohlfühlen. Mhm. Und dann ist das Depot eröffnet und insofern deine Mutter dir dann so weit vertraut, dass sie sagt, hey, ich pack da jetzt mal x-tausend Euro drauf und gib mir die Zugangsdaten davon, dann kannst du ja alles so nach deinem Gusto, wie du es gemacht hast, auch bei ihr anlegen. Mm, ja, oder man befähigt halt seine Eltern, dass sie es selbst machen können, entweder über unseren Podcast, wer es in komprimierter und noch mit Experten dabei haben will, der macht den Do-it-yourself-Kurs, ETFs für Anfängerinnen, oder je nachdem, vielleicht wenn es auch höhere Summen sind und jemand sagt, nee, da will ich noch mal ganz individuell drauf geschaut wissen, dann kann man natürlich auch zu uns in die Honorarberatung kommen. Ist auch kein untypischer Fall, by the way, dass Leute, die es Do-it-yourself gemacht haben, ihre Eltern dann zu uns schicken. Hm. Kommt häufiger vor.
Ja, okay. Das wird auf jeden Fall ein Gespräch meiner Mutter. Okay. Ja,
cool.
Ich würde sagen, da habe ich was gelernt. Wir machen nächste Folge gerne nochmal weiter mit dem ETF-Update. Mhm. Schauen mal an, was ich da wirklich jetzt rausnehmen muss und wieder investieren. Es kräuselt sich schon alles bei mir. Ich denke einfach so, Mist, ich habe das doch einmal gemacht. Warum kann das nicht für immer so bleiben? Aber nein. Die Arbeit geht weiter, Ingo.
Es ist wie eine Pflanze, Lena. Und wenn du willst,
die muss ich wieder gießen hier gerade. Gute Erinnerung.
Richtig. Ja, und dann blüht's aber schön. Und das ist doch, wenn man das Bild im Kopf hat, dass man, hey, ich muss einmal im Jahr meine Pflanze gießen und dann blüht sie das ganze Jahr.
Können wir so einen How I Met My Money Tag machen, wo wir das alle machen, sodass es nicht so hart ist?
So Rebalancing. Ja, können wir machen.
Ja, okay, cool. Sehr gut, das werden wir uns überlegen, welcher Tag das genau sein wird.
Live bei Instagram.
Okay. Sehr cool. Gut, danke Ingo. Tschüss ihr alle. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I Met My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.